Leben wir in einer Simulation? Was ist eigentlich echt? Was ist das Leben? Und leben wir schon in einer Welt, in der die Menschen nicht mehr das alleinige Zentrum der Intelligenz bildet, sondern Teil eines komplexen Netzwerkes ist? Und was ist KI? Und ich bin ja so ein Science-Fiction-Film und dann sprudelt's in mir über und dann weiß ich gar nicht mehr, wo ich hingehöre. Und dann muss ich reden mit Menschen, die vielleicht meine Leidenschaft teilen und die auch Science-Fiction mögen und die mit mir gerne über Emotionen reden. Da fällt mir nur eine ein und das ist Emma Baslavsky. Hallo Emma.
Hallo.
Du bist jetzt hier in deine Heimat zurückgekehrt. Was ist das für dich, Erfurt, wenn du hierher kommst?
Es hat sich immer verändert über die Jahrzehnte, in denen ich schon nicht mehr hier, also sagen wir, ich bin immer hier mit einem Fuß, aber für mich ist das jetzt irgendwie ein toller neuer Ort. Ich merke, es vibriert hier ganz schön, dass es sehr vieles neue Bewegungen gibt und frischer wirkt für mich, als es noch vor vielleicht 15 Jahren waren oder 10 Jahren. Da ist viel passiert hier und es ist viel mehr als Heimat. Das ist irgendwie nochmal ein Blick auch auf das Leben zu werfen und weg mal aus dem Großstadt, diese Großstadt, die ja immer so urbane Attraktion hat, wo ich nochmal ein Fragezeichen dran stellen will, weil ich so viele Leute kenne, die irgendwo sagen, bringt das eigentlich was, diese Anonymität? Du bist ja hier auch ziemlich anonym, Erfurt ist ja jetzt nicht ein kleines Nest. Aber es ist, meine Tochter zum Beispiel nach Köln gezogen, auch eher beschaulicher, obwohl Köln ja vibriert auch, aber es ist, man hat das Gefühl, man ortet sich dort stärker, man hat die Anziehungskraft, ist nochmal anders und das ist, das merke ich irgendwie jetzt mehr, als ich das noch vor 10, 15 Jahren gemerkt habe.
Bist du ein Schottekind?
Ich bin jetzt nicht direkt die Schotte, sondern ich bin noch davor das Projekt, genau. Ah, ich war im Jugendtheater, also das war meine Rettung. Also das Jugendtheater von Renate Lichnock, diese und auch natürlich Karl-Heinz Krause, unser Regisseur, und dann diese tolle Wedekind Frühling erwachen. Ich habe da die Martha. Ja. Und wir haben ja alle Preise abgeräumt.
Wahnsinn, ja. Meine Tochter heißt Wendler schon. Also alles wegen,
ja, siehst du, so ist das.
So ist das. Also wenn man sich deinen Wikipedia-Artikel durchliest, das ist ja schon wie eine Netflix-Doku, könnte man daraus. Ja, doch, ist wirklich. Und da ist ein Zitat: drei Tatsachen haben mich davor bewahrt, an Klebstofftuben zu schnüffeln. Das Theater, die großartige Lichnock und Goethes Faust.
Ja, richtig.
Also Renate Lichnock ist die Leiterin der Schotte, oder war die Leiterin der Schotte. Sie hat heute Geburtstag.
Heute, ja.
Ja, und sie geht's gesundheitlich nicht so gut, aber wir grüßen sie trotzdem. Herzlichen Glückwunsch. Das ist ein Mensch, der dich geprägt hat?
Absolut. Es war eine schwierige Zeit, Pubertät. Meine Mutter ging es nicht gut. Sie hatte sehr stark mit Depressionen zu kämpfen. Wir waren vier Kinder. Kleine Wohnung, auch waren wir nicht eine reiche Familie. Mein Vater hatte ja von meiner Geburt das Gedächtnis verloren. Mein erstes Buch schreibt er ja auch darüber. Das war alles eine sehr schwierige Zuhause, für mich sehr schwere. Ich hatte das Gefühl, auch ich bin in einem Käfig. Und ich war wirklich schon unterwegs, teilweise in so autonome Szene und so. Ich habe versucht, irgendwie rauszukommen, wie das oft so ist, wenn man in die Pubertät kommt. Und auch meine Oma ging es dann auch nicht gut. Das war auch für mich so eine frühe Mutterersatz, den ich hatte, aus anderen Gründen, eben durch meinen Vaters Gedächtnisverlust. Und dann hat mich eine Freundin einfach mitgenommen, die hat gesagt, meine Mutter will, dass ich dort auch mal ins Theater gehe. Die ist dann auch dort hängen geblieben und wir waren beide 13, sind dann erstmal in diesen Etüdenunterricht aufgenommen worden. Und dann sind wir immer zum Petersberg hoch, einmal in der Woche, und haben erstmal so ein bisschen angelernt, weil das war schon so, auch wenn es ein Amateurtheater war, du hast da erstmal die Etüde erstmal durchgemacht. Also die waren schon sehr anspruchsvoll und es war wunderbar. Ich habe plötzlich gemerkt, wie ich mich verändert habe, und wenn ich nicht, und Renate war für mich so eine Ersatzmutter in Bild, vor allem das Bild und auch diese unglaubliche Frau mit dieser Energie. Ich konnte mich da sofort wiederfinden und die hat bei mir wirklich, war für mich wie so eine, ich bin manchmal nur wegen ihr dahin gegangen, weil ich eben auch sehr schüchtern in der damaligen Zeit noch war, weil ich irgendwie meine... Ja, ich war super schüchtern, dass ich hier überhaupt sitzen kann, dass ich auf eine Bühne kann, dass ich meine Texte performen kann und alles. Das habe ich eigentlich großteils Theater, und ich kann das nur wirklich allen Eltern empfehlen, ihre Kinder früh in eine Theatergruppe zu schicken. Meine Schwester zum Beispiel hat hier jetzt so ein Kindertheater aufgebaut in Erfurt, das eben ganz genau mit Theater und Therapie, aber so unglaubliche Theaterstücke mit kleineren macht. Das ist so die Vorstufe vor der Schotte. Das ist das Beste, was man überhaupt machen kann.
Man könnte sagen, das Kinder- und Jugendtheater Schotte hat Generationen von Menschen geprägt. Also das ist also, es klingt so profan, ja, die Persönlichkeitsentwicklung, bla bla bla, aber im Nachhinein ist das eine ganz großartige Arbeit, oder?
Das ist nicht nur großartige Arbeit, das sind ja, wenn du sagen wir mal, in die Politik gehen willst, du willst eine Firma aufbauen, du willst einfach nur als Mensch, sagen wir mal, auch deinen Standpunkt vertreten und willst deine Arbeit machen oder willst etwas bewirken. Theater bereitet dich so sehr auf, also das finde ich fast noch völlig wichtiger, was ein persönlichkeitsbildender Moment ist, den auch meine Tochter dann im Jugendtheater in Berlin an der Volksbühne gemacht hat. Ja. Diese Musikerin jetzt, und die würde nicht so auf der Bühne stehen, hätte die nicht im P14 mehrere Stücke. Da hat sie sich entdeckt. Das ist genau diese Zeit, wenn man 13, 14, 15 ist und dann natürlich weiter. Also das Schöne an der Schotte ist ja jetzt, heute heißt es Schotte, sie musste ja dann umziehen.
Du hast ja noch die Zeit auf dem Petersberg erlebt.
Genau, ich war noch richtig oben bei den Anfängen, das war noch wirklich tiefste DDR, und da hatte sie noch dieses tolle Tick-Theater, hieß das Tick-Jugendtheater. Tick, ja, ja. Und wir waren ja ständig, wir saßen, ich habe ja immer hinter der Bühne mit so einem Stablämmchen meine Hausaufgaben gemacht, weil ich war ja eigentlich nur noch hinter der Bühne oder saßen wir im Zug irgendwo hin und haben Touren gehabt. Das war für mich die schönste Zeit, die ich mir vorstellen kann.
Durch das Theater habe ich Gruppe zu schätzen gelernt, dass man nur in Gemeinschaft, in Gruppe sich sicher fühlt, stark und sein Teil ist. Also ich wollte seitdem mehr Gruppen nicht mehr, vielleicht brauchte immer eine Gruppe.
Ja. Das ist ja auch wie mit Mannschaftssport so. Deshalb sage ich mal, es ist so, also eine Kombination aus Mannschaftssport und Theatergruppe gibt einem nicht nur eine soziale Intelligenz, sondern auch so eine Teamfähigkeit. Also man lernt, dass man Gemeinschaft, also zusammen etwas Großes auf die Beine stellen kann. Auf der anderen Seite lernst du auch, dass es auf dich ankommt. Du musst auch aus dir alles rausholen. Es ist nicht so, dass du dich immer nur unterordnen musst, sondern es geht darum, dass du alles aus dir rausholst und trotzdem bist du im Team. Also das ist, finde ich, eine wahnsinnig tolle Vorbereitung aufs Leben.
Wenn du nicht zur Probe kommst, dann kann die Probe nicht stattfinden.
Nein.
Das hängt alles von dir, obwohl du nur eine kleine Rolle hast. Du bist wichtig.
Richtig.
Also wir müssen wichtig sein, wir wollen gesehen werden, ja, und müssen Teil einer Gruppe sein. Eigentlich die drei Lebenselixiere, oder?
Das sind, genau, und das ist Verrückte, weil ohne diese Erfahrung hätte ich, glaube ich, wäre ich nicht, auch beim Schreiben merke ich, wie stark ich mich in diese Figuren hineinversetze, wie sehr ich sie immer spreche, wie sehr mir klar ist, wie denken sie, wie fühlen sie, weil sonst kann ich sie nicht schreiben. Ich rede auch immer laut, deshalb ist es für mich schwer, in Räumen zu schreiben, wo andere sitzen. Ich kann nicht in so einem, ich habe mein eigenes Studio, ich muss mit mir selber sein, weil ich laufe dann rum und manchmal gehe ich auch wie sie oder so. Ich versuche einfach dann auch, mir klar zu machen, und das merkt man im Text, wie die Figuren, wenn irgendwas ist, dann versuche ich herauszufinden, wie fühle ich mich dann in der Situation. Und das ist irgendwie etwas, ich muss da reinkriechen und muss da drin sein. Und das heißt, alles kommt vom Theater auch. Ich habe einfach gelernt, auch schon im Etüdenunterricht, mich in alles Mögliche zu verwandeln und einfach mal das zu sein und dann auch mehr zu verstehen von der Sache, weil ich einfach versuche, jedes Mal dieses, so mache ich ganz intuitiv, zu versuchen, was denkt der jetzt gegenüber, was ist. Und das ist ein Vorteil, weil wir besser miteinander umgehen können, weil wir uns vielleicht auch besser schützen können, weil wir vielleicht auch Manipulationen wahrnehmen können, aber auch vielleicht Gefühle entwickeln, weil man sehen, der andere und so. Das ist nicht nur im Alltag gut, das ist einfach auch, finde ich, für die Arbeit insgesamt gut, weil auch sich durchzusetzen.
Soziales Rollenverhalten, Empathie lernen, also sag ich, man kann sich in andere reinversetzen. Theater ist eigentlich Elixier. Du schreibst in Bewegung praktisch. Ja. Weißt du noch, wie viele Bücher du geschrieben hast, wie viele es sind? Preisgekrönte, hochgenommen, also die große Emma Brasowski.
Ja, oh Gott, ja, also so denke ich gar nicht.
Ja, du denkst nicht so, aber andere sehen dich so. Siehst du manchmal, wie dich andere sehen, wenn du jetzt hier in die Provinz kommst und sagst, es hat so viele Preise, die hat so viele Bücher geschrieben. Die hat es geschafft und so.
Ja, also ich glaube, dass es gut ist, wenn man da nicht so viel dran denkt. Weil ich finde, also ich möchte gerne irgendwo auch ein bisschen bescheiden, und da bleibe ich auch ein bisschen schüchtern, weil ich finde es wichtig, dass ich immer wieder unsichtbar werde und mich in diese Unsichtbarkeit verwandeln kann. Ich will jetzt eigentlich, also das Letzte, was ich brauche in meinem Leben, wäre irgendwie so eine Celebrity-Dasein. Das interessiert mich gar nicht.
Es ist nicht so, der heimliche Wunsch, also ich fange mal bei dieser berühmten Geschichte an, die wunderbare Maria Schrade. Sind wir uns einig, dass sie die wunderbare
absolut,
Frau ist, die tolle Filme gemacht hat, und jetzt hat sie eine Erzählung von dir verfilmt.
Ja.
Das ist doch, da kann man doch so, also jetzt, Emma, jetzt hast du es geschafft, jetzt kann ich mich mal, wie war das, als du erfahren hast, dass der Film, übrigens ein ganz hervorragender Film, Ich bin dein Mensch, 2022, wann ist der Film?
21 ist er.
21 ist er verfilmt worden. War das ein Moment, wo du dann wirklich stolz warst, wo du sagst, boah,
ja, ich war ja dann schon wieder im nächsten Projekt. Ich war ja am Anfang erst mal früh mitbeteiligt, auch am ersten Drehbuchversion, und habe mit ihr auch zusammengearbeitet, viel gesprochen. Sie hat dann weitergearbeitet, später dann mit Jan Schonburg. Die haben dann die finale Sache gebaut. Finde ich auch sehr schön, dass die das, sagen wir, auch mal ein bisschen zum eigenen Projekt gemacht haben. Das hat eigentlich dem Ganzen sehr gut getan, weil das Buch ja doch sehr viel weitergeht. Der Text und in einem Film so nicht abbildbar ist. Da braucht man schon eine Serie, wenn man das so umsetzen würde. Aber die Sache ist, für mich war das Ganze sehr aufregend. Aber ich bin so ein Typ, ich schreibe nicht, weil ich berühmt werden will oder sowas, sondern weil ich immer dann, es ist für mich wie große Reisen unternehmen und große, als würde ich jetzt mit dem Schwert losziehen und irgendwelche neuen Welten freilegen und dort etwas erleben. Also es hat für mich sehr viel mit Erkennen und Erkenntnis zu tun. Ich habe eine große Liebe deshalb auch zur Literatur, aber auch zur Erzählung als solche. Ich liebe das auch, gut gemachte, sagen wir mal, filmische Erzählungen oder gut gemachte Erzählungen im Theater zu sehen oder so. Ich mag das, wenn man durch die Medien das gut machen kann. Das interessiert mich halt irgendwo auch.
Und trotzdem, es ist doch eine Anerkennung. Ja, also wenn deine Geschichte wird von Maria Schrader verfilmt, ja, eine große internationale Produktion. Das war doch, abgesehen davon, hervorragend. Und du hast ja, also wenn ich überlege, du hast die Erzählung 2017 geschrieben, richtig?
Ja, genau.
So, jetzt fast zehn Jahre später reden alle über KI, über Ethik in der KI, über Robotik, über Embodiment, über, also dass wir nicht mehr irgendwie alleine sind und so. Und du hast vor 10 Jahren schon dieses Thema auf dem Schirm gehabt.
Also ich habe das schon viel länger auf dem Schirm. Das liegt an meinem Vater. Also das hieß ja früher mal Kybernetik. Ich habe also mit kybernetischen Baukästen, das war mit noch auf Ungarisch, das war mein Spielzeug. Also ich bin ja viel, ich habe das eigentlich ehrlich gesagt schon, Agent Zukunft ist ja auch so eine Comic, Hörcomic-Serie. Wir haben ja eins zur Singularität gemacht mit Ray Kurzweil. Singularity is near. Und das haben wir mal so ein bisschen auch komisch durchgespielt, was natürlich die Komik hilft, immer mal um in die Tiefe zu tauchen, damit es nicht so schwer wird. Und da, für mich war das klar, dass das, wir hatten die Technologien, man muss ja immer abwarten, sind jetzt alle Puzzleteile da, können wir das Bild jetzt zusammensetzen? Und das war schon 2012 eigentlich absehbar. Wir haben ja schon so lange KI. Ich kenne schon aus den 80er, 90er Jahre KI-Anwendungen. Wir haben Predict zum Beispiel, der hat das einmal ein Harry Potter-Kapitel geschrieben, das ist auch ein KI-Modell. Es gibt so viele Schriftstellerinnen oder Schriftsteller, die früher schon Texte mit KI geschrieben haben. Das ist eigentlich nichts Neues. Nur jetzt kommt es langsam im Bewusstsein der Öffentlichkeit an. Und mit eben solchem ChatGPT und Co. Ne?
Ja, und hat eine Dimension erreicht, wo man sagen kann, das ist schon ein neuronales Netz. Darüber werden wir nochmal reden, über diese ganze Ethik und dass wir möglicherweise nicht mehr allein sind. Du hast schon immer Science Fiction gemacht. Dein Vater hat ja noch vor deiner Geburt das Gedächtnis verloren, hatte aber noch diese Fähigkeiten. Er konnte mit dir spielen, hat die technischen Fähigkeiten noch gehabt, war im Grunde dein Vater wie so ein Spielfreund,
Spielkamerad. Ja, genau. Also es ist verrückt, aber ich glaube, dass Mathematik, Physik für ihn etwas war, was nicht intellektuell war, sondern das war sein Wesen. Aha. Deshalb hat er das, auch wenn er, sagen wir mal, eine retrograde Amnesie hatte und sich an bestimmte Teile seines jüngeren Lebens dann, beziehungsweise als junger Erwachsener nicht mehr erinnern konnte, hatte er trotzdem, war das für ihn so ein intuitiver Zugang, den er hatte auch noch, obwohl er da nicht mehr gearbeitet hat als solcher. Er war eher im Statistik, in der Hautklinik hat er gearbeitet, Statistiken gemacht und sowas. Aber für mich war es ganz toll, weil er hatte ganz viel Zeug und war auch immer so ein Bastler und brauchte auch immer jemand, der ihm hilft, weil er immer so schlecht sehen konnte. Und ich war mit ihm eigentlich ständig an irgendwelchen Geräten, die so für rund den Funk, so Funksender bauen. Ach. Und der hat immer gefunkt, auch ins Weltall. Der wollte immer... Der hatte so Spleens und ich habe mit dem dann all möglichen Sachen zusammengelötet. Als Kind habe ich das spielerisch empfunden. Erst als ich dann erwachsen wurde, habe ich gemerkt, dass ich irgendwie ein bisschen freakig drauf bin und um mich herum ich wenig zu erzählen habe über diese Themen, die meine Freundinnen manchmal hatten. Mhm. Und es brauchte Zeit. Wir haben dann angefangen, Kurzgeschichten füreinander zu schreiben. Das fand ich dann ganz toll. Wie,
für deinen Vater?
Nein, für meine Freundinnen. Wir haben alle uns gegenseitig Kurzgeschichten, auch Liebesgeschichten oder solche. Das fand ich dann toll. Und da habe ich mehr so auch Zugang gefunden, weil auch um mich herum meine Freundinnen kamen auch alle aus sehr spezifischen Familien und wir haben eigentlich alle so ein bisschen eine Freakseele gehabt, deshalb kam ich mit denen ganz gut klar.
Eine Freakseele?
Ja, eine Freakseele. Also wo man sagt, dass man eben nicht sagen wir oft runtergebrochen werden kann auf jetzt sagen wir mal das, was auch immer man unter Mainstream verstehen will. Ich finde Mainstream, sowas wird immer behauptet, sowas gibt's eigentlich gar nicht, weil ich könnte mir vorstellen, dass jeder Mensch speziell ist und hat so spezielle, besondere Sachen, auch so ein bisschen eine freakige Seele in einer bestimmten, einer macht das mit Philatelie, der andere hat irgendwas im Garten, wo er so eine heimliche Forschungsprojekte laufen lässt. Und so. Also wir wissen, dass wir alle irgendwo unterwegs sind.
Und jeder ist irgendwie gut in irgendwas, oder?
Ja.
Also ich kann doch nichts, bin doch nicht so. Wir sind alle irgendwie gut. Wir müssen nur herausfinden, was es ist. Bei dir war es irgendwie Science-Fiction-Technik. Du hast schon einen Robotronen-Computer irgendwie mit zusammengebaut.
Das Ding ist ja, wir mussten...
Das ist alt, muss man sagen. Wir sind jetzt in den 90ern oder noch in den
80ern? 80er.
Wir sind noch in den 80ern.
Ja, natürlich. Das war ja in der Schule. Also wir hatten ja produktive Arbeit. Und wir haben PA, ganz genau. Und wir waren, ich habe ja gesagt, wir sind die letzte Generation, weil ich habe ja praktisch diese ganzen technischen Umbrüche miterlebt. Wir sind die letzte Generation, noch mit Rechenschieber rechnen musste.
Nein, Emma. Du hast noch Prüfungen und in der Schule noch mit Rechenschieber.
Mit Rechenschiebern. Und dann kam der Taschenrecher.
Der SR1.
Ja, ich weiß nicht mal, wie der hieß, aber wir waren die Ersten, die den Taschenrechner einsetzen durften. Wir waren die erste Klasse mit auch Mädchen, die nicht mehr Handarbeit hatten, sondern Werken lernen mussten. Also ich kann ja theoretisch Fräsen, Nuten, Sägen. Also ich meine, das kann man wieder gebrauchen. Ja, wenn es mal hart auf hart kommt und es gibt keine Arbeit mehr für Geistarbeiter, dann gehe ich noch mal ein bisschen auf den Bau arbeiten. Ne? Aber solche Sachen... Und dann haben wir eben auch gelernt, in Betrieben zu arbeiten. Also waren wir in Robotron, da haben wir eben kleine NC-Programme geschrieben damals.
Moment, Robotron, die haben Computer gebaut.
Genau, das war die Computer, die haben überhaupt technische Geräte, auch Kühlschränke. Die haben den ersten FCKW-freien Kühlschrank erfunden, der später dann bei der Treuhand an Bosch verkauft wurde. Das wurde ja dann an Bosch. Und wir haben damals aber im Bereich der Elektronik gearbeitet. Wir haben dann angefangen, bestimmte Teile der Computer zusammenzusetzen und sie auch mit zu programmieren. Damit wir das lernen.
Als Schülerin?
Ja, als Schülerin.
Habt ihr PC? Also der PC ist ja Computer.
Wir waren ja auch so eine Klasse, wir waren ja mit erweitertem Russischunterricht. Also das heißt, wir waren so Ausgewählte, die nach der zweiten Klasse direkt dann in so eine Art gymnasiale Schiene gebracht wurden.
Zu intelligent?
Weiß ich nicht, was zu Schnelldenker oder Leute, die einfach durchbrechen und die mal jetzt, wir könnten natürlich auf der Straße Drogen verticken oder sowas oder unsere Meth-Labore aufbauen, aber das ist ja besser, dass man da diese Energie umleitet in irgendwas Sinnvolles und die nicht untergehen lässt in diesem Mainstream-Langsam-Lernen-Prozess, sondern eben vielleicht, und da gab es eine ganze Menge, wir waren ja alle so, ne, in der Klasse, wir haben ja gar nicht gemerkt, dass wir alle irgendwie, wir haben halt unser Ding gemacht, ja, in der Schule und haben halt dann auch solche Projekte übernommen, also wir sind da eben in diese Firmen und ich habe dann auch mal technische Zeichnung, das war glaube ich 11. Klasse, da habe ich technische Zeichnung anfertigen müssen von Maschinen, das wurde geprüft und das war für uns, die haben uns richtig schon getestet, teilweise auch, finde ich, gar nicht so schlecht, würde ich auch empfehlen eigentlich heute, dass man früh anfängt, Kollaborationen mit Betrieben zu machen, dass die Kids mal lernen, wo bin ich eigentlich geeignet, was will ich eigentlich machen in meinem Leben, dass man mal so ganz langsam, man muss nicht hektisch, aber dass man sich mal findet und sagt, wow, ich neige ja dazu, hier extreme Leistungen zu bringen und ich kann ja das und das richtig gut, also da fehlt mir so ein bisschen der Übergang und das haben die damals eigentlich gar nicht schlecht gemacht, muss ich sagen.
Aber du hättest ja in der normalen Folge richtig in einen technischen Beruf einsteigen können, mit dem, was du hast, also in den Fußstapfen deines Vaters treten oder was. Nun bist du was völlig anderes
gemacht. Mein Vater war eher so philosophisch-technisch. Also wenn der,
philosophisch-technisch.
Ich habe noch so eine Doppelseite. Meine Mutter hat ihm gebeten, mal ein Waschbecken an die Wand zu schrauben, weil unser Waschbecken kaputt war. Und mein Vater ist so ein Typ, der sitzt sich da erstmal auf dem Hocker im Bad und rechnet erstmal statisch aus, was das jetzt bedeutet, wenn alle ihre Waschbecken an derselben Stelle hätten und wie sich dann sozusagen das Verhältnis verschiebt. Er war halt ein Denker. Ja. Also das ist eigentlich auch eher meiner. Ich bin jetzt nicht so wahnsinnig technisch. Ich kann es zwar, ich könnte Sachen machen, aber ich bin eher so ein Denker, Denkertyp, Denkerin.
Philosophisch, technisch und dann war es eigentlich folgerichtig, dass du Science-Fiction-Romane schreibst.
Ich schreibe ja keine Science-Fiction-Romane, ich schreibe ja Literatur, eine starke spekulative Ebene hat, weil ich eben auch der Meinung bin, dass wir uns mal ein bisschen verorten müssen manchmal, damit wir von dort aus noch mal auf uns selbst schauen, weil es eben, damit wir was erkennen. Das Ding ist, wir sitzen ja alle hier in einem Boot und sind auf dem Weg irgendwo hin und manchmal sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht und wenn man mal, sagen wir mal, eine kleine Verortung vornimmt, das hat für mich nicht unbedingt nur was, das natürlich macht die Science Fiction das auch, aber sagen wir mal, klassisch ist ja Science Fiction Teil der Literatur immer gewesen, ja, weil wir haben da, Science Fiction ist ja auch ein bisschen ein kommerzieller Begriff, den ich manchmal auch ein bisschen ablehne, aber auch wieder unterstütze, weil ich so hin und her überlege, ist das so klug, diese Verengung vorzunehmen und zu tun, als wäre Literatur als solche nicht im Auftrag spekulativ zu sein, weil Fiktion ist spekulativ und hätte nicht mal den Auftrag auch mal durch die Welten zu wandern, weil dafür haben wir sie. Ja, da können wir ja nicht hinreisen. Wir können ja, sagen wir mal, überall hinfahren. Das können wir natürlich auch, sagen wir mal, Faction erzählen, also die stark auf Fakten beruhen. Das ist ja auch ein wichtiger Teil der Literatur, weil wir nehmen ja nicht alles gleichzeitig wahr. Aber ich finde es halt wichtig, dass wir auch mal sagen wir, die reine Wirklichkeit verlassen, aber auf eine plausible Weise, die uns auch plausibel erscheint, um dann nochmal uns selbst wahrzunehmen und dann was zu erkennen. Das ist ganz schwierig zu schreiben. Das ist eigentlich die schwierigste Form, Literatur zu verfassen.
Bevor ich das Wort Science Fiction kannte, habe ich immer gesagt, Zukunftsfilme, Zukunftsvision. Würdest du denn, welches Genre schreibst du? Du schreibst philosophisch. Also.
Es ist Literatur, zum Beispiel das Buch, das jetzt als nächstes kommt, Titel ist Gummi, zumindest jetzt noch. Gummi, und da geht es eigentlich darum, dass ich mal zum letzten Moment zurückgehe, als wir schon durch ein Nadelöhr gegangen sind, durch ein industrielles Nadelöhr, als eigentlich Industrie entstanden ist. 1855 nach Paris, und gerade der frühe 80er Jahre fängt mit 1820 an. Und da folge ich der Familie Goodyear und schaue mal, was passiert. Das ist ja eine weltumspannende Geschichte, die auch maßgeblich in London und Paris stattfindet, eben aber auch in den USA. Und schau mal mir auch die Welt an in der Zeit und erzähle diese Familiengeschichte und zeig dir mal.
Welche Familiengeschichte? Ich verstehe.
Charles Goodyear, das ist der Erfinder der Vulkanisation und der Härtung des Kautschuks.
Ach so.
Und ohne ihn hätten wir dieses grandiose Kondom überhaupt nicht und überhaupt gar nichts. Wir würden hier nicht im Studio sitzen können, wir könnten keine Elektrizität,
Dichtung,
nichts,
ganz
gar
Hydraulik,
nichts.
Alles funktioniert mit
es war, Gummi. Genau, das war das letzte Puzzleteil, das uns eigentlich in diese Welt...
Zu industrialisieren, es war gar nicht Dampfmaschine.
Die Dampfmaschine war nur eine weitere Anwendung, weiterführende Anwendung, die wir auch schon aus Maschinen der alten Griechenland kannten oder später auch im Mittelalter. Die Dampfmaschine wird ja immer vorgeschoben, aber Maschine ist sehr, sehr alt, die Vorstellung. Maschinelle Prozesse gab es schon sehr lange. Auch Hydraulik ist ja jetzt, sagen wir mal, natürlich heute verfeinerter gewesen, aber mit Wasser zu arbeiten als Kraft, die sozusagen Prozesse wie Mühlen oder so, das ist nichts Neues gewesen. Der Dampf war nur noch eine Weiterentwicklung, aber das eigentliche Puzzleteil, um in diese Welt zu kommen, in der wir heute leben, das war eben genau das...
War Gummi.
Gummi.
Gummi ist... Warum?
Ja, das kann man dann in dem Buch nachlesen. Weil du hast nichts, du hast ohne dieses Gummi, hättest du keine Maschine bauen können, du hättest nicht Elektrizität oder auch alles, was mit Antrieben verbunden ist, du hättest keine Mobilität, du hättest gar nichts, wir hätten keine Handys, gar nichts. Es würde nichts ohne Gummi funktionieren. Das war eine Voraussetzung, diese Härtung, dass man den Kautschuk, ist ja eigentlich ein Naturprodukt, ne, Kautschuk. Nur das Problem ist, dass die das molekular dann eben so verändert haben, die haben natürlich über Moleküle noch nicht nachgedacht, weil es gab noch keine Chemie, aber dass die das so weit getrieben haben, hat das ja hauptsächlich mit seiner ältesten Tochter gemacht. Ich habe die Geschichte auch aus dem Blickwinkel der beiden großen Schwestern erzählt, weil die maßgeblich beteiligt waren daran. Das wurde ja immer verschwiegen die ganze Zeit. Außer der letzte, der das mal 2002 war, eine Monographie nochmal, eine Festschrift, der hat nochmal tatsächlich die Frage gestellt, weil er richtig gut recherchiert hat und gesagt, eigentlich müsste man die Geschichte öffnen, weil die Frage der ältesten Tochter und so weiter ist eigentlich nie geklärt worden, weil das immer die heroische Genie sitzt da, schreibt eine Formel auf und die Welt ist verändert, das ist alles Quatsch, sondern das war eine Kooperation, das war eine fürchterliche, die Familiengeschichte ist extrem spannend und ich finde, das ist so unglaublich für unsere Menschheit so spannend, was da passiert ist, dass ich das einfach mal aufschreiben wollte, das ist jetzt fertig. Und das ist für mich auch meine Arbeit. Meine Arbeit heißt, weil die eine Schwester, wir waren mit dem Vater so zukunftssüchtig und so euphorisch, die war so in der Utopie. Und die andere Schwester, das war die war so kurz danach geboren, unglaublich kritisch. Die hat immer die ganzen Rechnungen gemacht, dystopisch. Was passiert hier eigentlich? Was macht ihr hier eigentlich? Ja, wenn wir uns heute mal den Abrieb vom Gummi angucken und sehen, was diese ganzen... sagen wir auch Polymere und alles, was wir danach später kam durch die Chemie, die ja auch ganz wie tolle Sachen gemacht hat. Aber ohne das gäbe es halt keine sterilen Räume. Es gibt keine Medizin in dem Sinne. Also wir wissen...
Labore.
Wir wissen, dass das ist, oder Raumfahrt, denken wir mal daran. Es ist eine Voraussetzung gewesen, dass wir überhaupt hier sind. Aber die Frage ist, wir müssten uns jetzt natürlich unterhalten, müssten wir unser Patentrecht mal ändern, weil wir eben auch mal nachgucken müssen, wenn nicht nur, was wir in die Welt bringen, sondern wie wir das wieder aus der Welt rausschaffen, also oder wie wir es in den Kreislauf bringen. Das wird ja gar nicht gefordert bei einem Patent. Du kannst ein Patent anmelden, irgendwelchen Kram in die Welt bringen, aber niemand schert sich darum, wie das dann auch wieder sozusagen, wie das dann weiterläuft. Und eigentlich hätte die Bibel ja auch umgeschrieben werden müssen. Ne? Wir hätten sagen müssen, Gott hat diesen Kreislauf geschaffen, Gott hat jenen Kreislauf geschaffen, denn wir leben ja eigentlich in einem Ökosystem der Kreisläufe. Und Kautschuk vulkanisierter Kautschuk ist nun mal sehr schlecht in einen Kreislauf zu bringen.
Ja, das heißt, es war nicht unbedingt die Elektrizität, es war
diese kam die Maschine, danach. Es kam, alles erst danach, dass die Voraussetzung dafür, genau, ist das Puzzleteil, das auch sozusagen alles, was Da Vinci sich schon oft in sein Notizbuch geschrieben hat, alles, was er so sich erträumt hat, das existiert als Idee oder als rudimentär schon sehr, sehr lange. Wir haben ja auch heute Mobilität, die ist ja schon tausende Jahre erdacht worden, die ist schon tausende Jahre alt eigentlich, ehrlich gesagt. Natürlich ein bisschen weiterentwickelt, klar. Aber wir konnten diese technischen Fortschritte erst erreichen durch diese neuen Stoffe. Und Gummi ist einer der wesentlichsten und das war sozusagen der Durchbruch.
Sagen wir mal, das war eine Singularität und Ursprung vielleicht vom Kapitalismus und die KI, was wir jetzt erleben, die neuronalen Netze, ist das auch eine Singularität, würdest du das sagen?
Also ich muss ehrlich sagen, dass wir leben in einer singulären Situation, die ist uns übrigens nicht neu. Denn es geht ja um Algorithmen, die uns umgeben und die uns beraten. Ich versuche mal, dass wir verstehen, wo wir gerade stehen, weil ich glaube, das Wichtigste, was wir brauchen, ist, dass wir nochmal gucken und verstehen, wer sind wir, wie funktioniert unsere Intelligenz, wie nennen wir unsere Intelligenz, ist das überhaupt der richtige Begriff, künstliche Intelligenz, da gibt es ganz viele, selbst aus der Tech-Branche, die das in Frage stellen, dass das ein sinnvoller Begriff ist, weil wir wollen ja etwas, wenn schon Sinnvolles, damit anfangen. Und ich würde einfach sagen, wenn wir mal zurückschauen, was ist ein Algorithmus? Ein Algorithmus ist eigentlich nichts anderes als eine Technik, eine Abfolge, die uns hilft, etwas schneller zu machen. Das ist wie eine Enzyklopädie, die wir nicht, wenn wir zum Beispiel das mit dem Begriff Handy suchen, dass wir nicht jetzt anfangen, vorne bei A durchzublättern, sondern dass wir sagen, da ist ein Algorithmus, ich gehe zu H oder ich gehe da, wo ich H vermute. Ich habe ein Alphabet. Und dann blätter ich noch zweimal und dann bin ich beim Stichwort Handy. Das ist ein algorithmischer Prozess. Und es ist nichts weiter als eine intelligente Abfolge. So, und wenn wir jetzt, sagen wir mal, Hilfsmittel haben, die uns helfen, intelligentere Abfolgen zu haben, die uns vielleicht bestimmte Dinge beschleunigen können oder wo wir schneller, tiefer gehen können, kann das eine sehr gute Unterstützung sein, vor allem spezialisiert, in einer spezialisierten Anwendung. Aber natürlich auch ein bisschen im Alltag, wenn wir sehen, es hilft wahrscheinlich ganz vielen Menschen, wenn die mal Fragen haben zu ihrer rechtlichen Situation, auch wenn man immer einen Anwalt konsultieren sollte oder so, dass man grundsätzlich erstmal weiß, habe ich ein Einspruchrecht? Sollte ich zum Anwalt gehen? Sollte ich das Geld jetzt? Das kann einem schon manchmal helfen, grundsätzliche Fragen, die man hat, die man alleine gar nicht beantworten könnte und die man auch nicht mal so wirklich googeln kann und wo man auch ewig keinen Termin kriegt beim Mieterverein oder sonst etwas, je nachdem, worum es sich handelt. Und ich finde aber, was wir klären müssen jetzt mal, einen Schritt zurücktreten, und sagen, kennen wir diese Situation, wo wir sehr stark von Algorithmen geleitet wurden, die uns sozusagen Befehle gegeben haben, etwas zu tun? Und das war tatsächlich in der Zeit, also die ersten Zivilisationen, Sumerisches Reich. Enki war einer der Superalgorithmen, ein Gott, der uns geholfen hat, die Mathematik, die überhaupt Algebra, die Medizin und so weiter in den Anfängen zu entwickeln. Wir Menschen leben schon immer mit Algorithmen, nur jetzt sind sie halt maschinell, sie sind digital, sie sind nicht in unserem Kopf, sondern jetzt haben wir welche, die computergestützt sind. Das Problem ist nur, die können natürlich nicht intelligenter sein als wir. Das heißt,
Moment. Wirklich?
Aber Moment, das liegt natürlich daran, dass wir Intelligenz immer mit Mathematik gleichsetzen. Wir glauben, dass man schnell rechnen kann und deshalb ist man super intelligent. Aber die Frage ist, ist menschliche Intelligenz überhaupt darauf ausgelegt, Rechenvorgänge, sagen wir mal, selber vorzunehmen oder könnte man nicht eigentlich einen Taschenrechner benutzen? Wir haben ja alle Taschenrechner in der Tasche, jeder Taschenrechner und auch jeder Orang-Utan kann sehr gut rechnen. Eine zweite Schnittstelle, über die wir uns klar werden müssen, ist zum Beispiel, als die Schrift eingeführt wurde. Es gab in dem antiken Griechenland, allein Platon hat im Phaidros sich ausgelassen darüber, wie schwierig das sein wird und wie schlimm das für Menschen sein wird, wenn die jetzt alle alphabetisiert werden. Das wird die Menschen vergessen lassen, das wird sie degenerieren, der Mensch wird untergehen, wenn er schreibt. Aristoteles ist da auch wieder in diesen Gesang eingegangen und hat selbst nochmal über die Mnemosyne geschrieben, um Himmels Willen, Menschen sollten auf keinen Fall lernen zu schreiben, weil Schrift wird Menschen degenerieren lassen. So, jetzt haben wir heute die Möglichkeit aus der Zukunft mal zu gucken, weil wir vergessen, dass wir das schon 100-mal hinter uns haben, so diese starken Einschnitte. Was ist denn das eigentlich jetzt für ein Tool? Weil das ist nicht, es ist ein, auch wenn sie uns immer verkaufen wollen, nein, das ist eine Intelligenz. Es ist trotzdem ein Tool, eine Sache, die man eben in seinem Kofferchen haben kann oder nicht. Man muss natürlich damit umgehen. Was hat denn die Schrift mit uns gemacht? Sie ist überhaupt die Voraussetzung gewesen, dass wir im großen Umfang Wissen teilen konnten. Wir haben Bibliotheken, Datenbanken angelegt, konnten lernen. Es ist die Grundlage für die Demokratie geworden. Ja. Ohne die Schrift hätten wir keine Demokratie überhaupt, so wie wir sie heute leben, auch wenn wir noch nicht, sagen wir, so weit sind, dass wir sagen, wir sind perfekt, wir werden nie perfekt sein. Aber wir sind, dass wir überhaupt so hier sitzen können oder uns auch miteinander diskutieren können. Das haben wir auch der Schrift und diesem Mechanismus zu verdanken. Das heißt, unsere Intelligenz hat sich verändert. Wir nutzen unsere Intelligenz heute viel mehr für kreative, spielerische Prozesse und Entwicklungsprozesse. Die Möglichkeit hatten wir in der damaligen Zeit selten, weil wir mussten alles im Kopf behalten. Und das wird auch jetzt sich verschieben. Das heißt, diese Anwendung dieser Tools, ich würde sie eher erweiterte natürliche Intelligenz, weil eigentlich ist es ja nur...
Du sagst, es sind nur Tools. Also es gibt ja Menschen, die sagen, es sind neuronale Netzwerke. Markus Gabriel sagt ja, das ist jetzt, wird ein Nebeneinander werden. Er fragt, leben wir schon in einer Welt, in der nicht mehr das alleinige Zentrum der Mensch bildet, sondern dass wir in einem komplexen Netzwerk leben. Wir sind ja nicht im Einklang, aber mit der Natur. Und jetzt haben wir noch eine Intelligenz, die uns eigentlich überlegen ist, weil sie kann kontextualisieren. Also noch vor 3 Jahren nicht, aber mittlerweile kontextualisieren. Sie hat sofort den Zugriff auf alles und ist uns eigentlich, was den Wissenszugriff betrifft, überlegen. Und da sagt er ja, es gibt eine Kränkung nach Freud, dass wir nicht mehr die Grund der Schöpfung sind. Du sagst ja, aber ich finde den Gedanken hochinteressant, weil, naja, wir müssen das nebeneinander jetzt, also da geht es ja auch um Ethik, es gibt ein neuronales Netz neben uns, es gibt die Natur, wir müssen das nebeneinander gedulden und ertragen.
Ja, ich muss da einwenden, dass das Bild Intelligenz mir sehr mittelalterlich vorkommt. Ja. Dann es ist
ein neuronales Netz.
Moment, was mich hier stört, ist, dass hier Intelligenz gleichgesetzt wird oder dass die Intelligenz, so wie sie im Mittelalter auch oder noch in, das ist sehr aristotelisch, wie er spricht, oder weil er glaubt, dass Menschen nur dann intelligent sind, wenn sie ein großes Datenbankwissen haben. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist genau das, warum wir die Schrift haben. Wir haben unsere, sozusagen, wir lagern immer mehr Teile aus, weil ich kann Ihnen gleich mal den Unterschied nennen, was die eine oder die andere Intelligenz sein wird oder sein kann. Ich sehe das auch als nebeneinander, aber ich sehe das ganz anders. Die Sache ist, auch das neuronale Netz kann ich mir sehr gut vorstellen, nur es funktioniert anders, denn unsere Intelligenz, der Mensch, hat eine, ich würde sie lieber nicht natürliche nennen, sondern ökologische Intelligenz. Unsere Intelligenz ist jederzeit einem Riesenangriff, sagen wir mal, von Begrenzungen geschuldet. Das heißt, jeder Gedanke, den wir haben, wenn wir wach sind, den schulden wir einem riesigen Ökosystem, das besteht aus physikalischen Gesetzen, das besteht aus biologischen, biochemischen Vorgängen. Wir sind geschuldet einer Geschichte, einer Familiengeschichte. Wir haben eine zeitliche Dimension, die an unser Gedächtnis die ganze Zeit, sagen wir mal, umfängt. Unsere Gedächtnis ist aber eigentlich, auch letzte neurologische Studie, eigentlich der Zukunft geschuldet, weil eigentlich geht es darum, nicht sich alles zu merken, sondern in die Zukunft zu kommen. Können Ihnen auch Neurologen, Psychologen erklären, da haben Sie endlich nun auch mal das, was
jetzt Johannes... Jetzt hast du ernsthaft, jetzt bist du zum Moment, Sie gekommen.
Die Forscher, es geht um gerade so Leute, die über die Tech-Branche oder Zukunftsforscher sprechen, die arbeiten teilweise auch mit einem menschlichen Intelligenzbild, das ich schwierig finde. Deshalb sage ich, wenn wir wissen wollen, was wir eigentlich jetzt kriegen, müssen wir noch mal ein paar Schritte zurück machen. Plus, wir sollten unbedingt verstehen, wie unsere Intelligenz funktioniert. Unsere Intelligenz ist nicht dazu gebaut oder hat Kapazitäten, die wir noch nicht ausschöpfen konnten, werden wir zu viel, wie auch in den Schulen, Datenbankwissen lernen müssen. Ja. Dafür sind, oder wenn wir zu viel, deshalb schreiben wir Bücher auch über die Vergangenheit, weil wir sind gar nicht so gut darin, uns langfristig irgendwelche Urlaubsereignisse, denn wenn Sie mal einen Test oder wenn du mal einen Test machst und du bist mit einem Freund unterwegs, ihr wart vor 20 Jahren irgendwo im Urlaub und ihr wollt euch die Geschichten erzählen, plötzlich merkt ihr, dass ihr die beiden unterschiedliche Versionen habt. Absolut. Von einem und dieser. Das liegt an der Dynamik unseres Gedächtnisses. Wir gehen in die Zukunft. Wir werden mit dieser Technologie schneller in die Zukunft gehen, aber nur, wenn wir sie richtig anwenden. Ich glaube nicht, dass man diese Art von, wie es immer noch leidlich genannt wird, künstliche Intelligenz, ich würde gerne einen anderen Begriff dafür finden.
Ich habe einen anderen Vorschlag. Der Gabriel, der beschreibt das aktuelle System als ein Resonanzfeld oder einen digitalen Informationsschleier, der sich über die Menschheit gelegt hat. Und in diesem Feld existiert eine neue digitale Spezies, ein Spiegel unserer selbst, den wir erschaffen haben, aber der sich immer wieder verändert. Ja. Also und er spricht von der Verschmelzung der Systeme. Ja, und er redet so von Netzwerken, von Nebeneinander.
Das finde ich sehr schön, was ich besonders toll finde, der Begriff, weil ich habe neulich einen von Microsoft, der Chief Scientific Chief, der Horwitz meinte, hat immer von computergestützter Intelligenz. Ich mag das nicht. Ich mag das als Resonanz. Ich würde es als auch als Resonanzfeld, weil es genau ist, wenn du jetzt, sagen wir mal, du nimmst jetzt mal Claude oder ChatGPT oder was auch immer und du hast jetzt mal eine Idee und willst die mal durchspielen. Du willst eigentlich mal was entwickeln, was weiß ich, auch mal einen Stoff entwickeln oder dir mal ein paar Sachen vorstellen, ohne dass du jetzt tausende Bücher, Monografien dir holst aus der Bibliothek und erstmal stundenlang lesen musst, sondern du willst erstmal was abtasten. Das kann man sehr gut mit denen, das ist wie Ping-Pong, aber das ist wie ein Selbstgespräch. Das ist ein Resonanzboden, der deine kognitiven Prozesse verlängert und das geht immer wieder Ping-Pong hin und her. Wir dürfen nicht vergessen, dass dieses Ping-Pong auch bedeutet für uns, dass wir uns natürlich auch ein bisschen anpassen. Mhm, und wir müssen aufpassen, deshalb müssen wir auch wissen, wo steht der Mensch in diesem. Wir müssen dringend an unserem Menschenbild arbeiten und an unserem Intelligenzbild, weil wir müssen erstmal verstehen, was ist unsere Leistung? Denn wenn wir jetzt so tun, wir sind alle eh doof und die können eh alles besser wissen, müssen wir fragen, ist das unsere Aufgabe eigentlich, das zu machen, was die Algorithmen machen? Was ist denn eigentlich unsere Aufgabe? Stichwort Schrift. Was war denn? Ist das unsere Aufgabe? Wir sind keine digitalen Bibliotheken und wenn wir uns mal angucken, was mit der Schrift alleine, wie sehr sich menschliche Zivilisation beschleunigt hat, wie sehr wir plötzlich ins Rudern kamen und wie schnell die Dinge plötzlich gehen, die Jahrtausende lang gedauert haben vorher, dann verstehen wir erst, was solche kognitiven Algorithmen auch Gutes tun können, aber was sie eben auch an Schaden anrichten können.
Ja, da ist es klar. Der Schaden, das ist ja offensichtlich, was da passieren kann. Bleiben wir mal bei der Singularität und bei den Unterschieden. Während heutige KIs auf mathematischen Funktionen, digitalen Datenströmen basieren, ist das menschliche Denken untrennbar mit der Biologie des Körpers verbunden. Ja. Hermann Pilat hat im Gespräch vor 2 Wochen gesagt, unser Hirn schwimmt in einer chemischen Suppe. Also wir haben im Unterschied zu den KI-Modellen, und da reden wir noch gar nicht über die Verkörperung, über Embodiment, sind wir ja von Hormonen und von alles, also ne, Love is in Neurochemical Conjob, also das heißt, wir haben ja noch diese ganzen Hormone und alles, was uns da auf uns einströmt, das ist ja erstens noch nicht so richtig erforscht und zweitens ist das ja noch was ganz Eigenartiges, dass wir mit diesen Hormonen, also wir haben nicht nur den Körper mit den extremen sensorischen Fähigkeiten, das Ich-Bewusstsein über den Körper, sondern auch noch die Hormone, was uns ja einzigartig macht, was uns entweder im Weg steht oder uns zu dem macht, was wir sind. Verrückt, genau. Oder?
Ist sehr verrückt, aber ich würde sogar noch weitergehen, weil das ist ein Bild eines Chemikers, das ich ganz gut finde, aber unser gesamtes Denken ist, wenn man jetzt zum Beispiel auch mal durch die Augen von Physikern guckt, gerade von Quantenphysikern, wir haben eigentlich einen kleinen Quantencomputer, also nicht nur einen kleinen, wir haben eine enorme Rechenleistung hier zwischen den Ohren, das muss man erst mal sagen. Das ist etwas ganz anderes, als wir das technisch abbilden können in solchen Netzwerken. Wir können jetzt sozusagen Unterstützungsfunktionen, wenn wir sagen, wir wollen hier neue Sachen entwickeln, auch Stichwort Kreativität, spielerisch vielleicht auch wirklich Empathie und andere Dinge, das können wir mehr leisten, wenn wir bestimmte Gehirnregionen freigeben könnten. Er hat recht, natürlich sind unsere Gehirne von hormonellen Situationen gesteuert, aber sie sind eben auch, denken wir an die Gravitation, denken wir an elektromagnetische Stürme der Sonne, denken wir nur an hormonelle Sachen, aber denken wir auch an biologische Prozesse, an Alterungsprozesse, alleine die Dimension Zeit und Raum. Unser Gedächtnis ist derart in so vielen Levels vernetzt mit in Raum und Zeit, auch mit dem Spartakusaufstand. Also wir dürfen nicht vergessen, wir schulden unser Gedächtnis auch einer Familie. Wir schulden es einem allen möglichen. Wir haben in uns abgebildet, auch genetisch. Die Genetik ist ja nur ein Teil, die bildet bestimmte Sachen ab. Wir sind in so einer Weise so komplexe, intelligente Wesen. Niemand kann ernsthaft glauben, dass eine, sagen wir mal, ein neuronales Sub, also ein neuronaler Resonanzboden, der Subboden. Ich finde diesen Begriff sehr, sehr schön. Das ist endlich mal etwas, was wirklich bei mir anspricht, weil das kommt unserer Intelligenz oder unserer Arbeit mit dieser KI kommt es viel näher, weil KI ist eine Irreführung, eine kommerzielle Irreführung, dass jetzt wir ersetzt werden. Ich glaube, dass wir uns klar sein müssen, dass keine Form von Technik, die der Mensch schafft. Und deshalb brauchen wir auch eine Haltung zur Technik. Keine Technik, egal ob es ein Hammer gewesen ist. Wir stellen uns ja auch nicht hin und sagen, oh, wir haben jetzt einen Akkuschrauber, der Mensch ist überflüssig, ja? Oder die Nähmaschine hat den Menschen über, das ist doch lächerlich. Ja. Oder nur weil ich mich mal mit der KI oder mit einem von diesen neuronalen Netzen unterhalte und versuche im Resonanzboden mein neues Projekt auszuloten, das hat doch nichts damit zu tun, wer hat hier das Urheberrecht. Natürlich habe ich das Urheberrecht, weil der kommt ja nicht auf Ideen. Und selbst wenn die auf auf Ideen kommen würden, so wie ich das in meiner letzten Erzählung oder Novelle Dialog durchgespielt habe, ist das noch immer eine Frage, ob das nützlich ist. Ja, was passiert denn dann, wenn jetzt ein Algorithmus sich selbstständig macht und sagt, oh, ich will die Welt, die Menschheit auch verbessern, ich möchte die Welt besser machen. Was bringt uns das was?
Aber es geht ja um ein Existenzen nebeneinander. Wenn es ein neuronales Netz gibt, spinnen wir das weiter, der Liebesroboter
Tom,
der Liebesroboter Tom, der auch, kann man sagen, eigenes Bewusstsein hatte, oder? War schon hochentwickelt.
Aber es ist völlig irrelevant, ob der Bewusstsein hat oder nicht, weil auch dieser Begriff Bewusstsein, wir sind, wenn man da in die Neurologie guckt, die wissen eigentlich, dass wir einen Großteil des Tages gar nicht bewusst handeln, denn das sind ja alles Algorithmen, die wir gelernt haben von Kindheit. Wir machen so viel automatisch, wir sind so viel mehr Automat, das ist normal. Wir könnten den Tag nicht durchstehen, wenn
jetzt
wir zu jeder Sekunde...
Willst du mir da sagen, dass es keinen freien Willen gibt oder was?
Nein, ich will nur sagen, dass wir vorsichtig sein müssen mit diesen ganzen Begriffen. Die sind halt alle tausendmal schon wieder ja, nein, ja, nein. Also sind sie natürlich auch nicht einig. Aber klar ist, dass es ein ökonomisches Prinzip ist, also ein Prinzip der Wirtschaftlichkeit in unserem Körper, dass wir nicht die ganze Zeit bewusst handeln müssen, sondern Bewusstsein ist dann wichtig, wenn es darum geht, unser Leben zu schützen, Entscheidungen zu treffen. Und das ist in dieser Welt natürlich auch, wenn wir jetzt ein Interview führen. Ich bin sehr bewusst jetzt, weil ich hier nicht wie eine Maschine sitze und die automatisierte Antworten gebe, sondern weil ich meine gesamte vernetzte Intelligenz in Zeit und Raum nutze, um in jeder Sekunde vorzukalkulieren, was ist das beste Weg, um dir eine sinnvolle Antwort zu geben.
Was könnte der Trollo jetzt noch fragen? Ja, verstehe.
Genau.
Die Biologie des Körpers, also diese, dass wir in dieser Suppe schwimmen, finde ich total faszinierend. Embodiment, also Verkörperung, ist ja auch, sobald ein Netzwerk einen Körper hat, ist es ja auch, kann ja auch ein Bewusstsein entstehen, oder? Also Embodiment ist wichtig.
Klar, ohne unseren Körper hätten wir diese Intelligenz nicht, weil das Verrückteste ist ja, Freiheit existiert ja vor allem in Grenzen. Du spürst die Freiheit erst, wenn du Grenzen setzt. Und je nachdem,
wie
du
die Grenzen... Der Körper setzt die
Grenzen. Genau, und nicht nur der Körper, sondern da in die Zeit, der Raum, die Geschichte, alles setzt uns Grenzen. Das heißt, unser Gehirn verhöhnt uns ja zum Beispiel in der Nacht. Wir haben ja so eine Art quantenmechanische Suppe, die eben auch biochemischen Prozessen unterliegt, eben unseren Hormonen. Aber sie unterliegt eben nicht nur unserem Körper. Und das ist das Besondere. In der Nacht sehen wir plötzlich Dinge über uns selbst. Wir können fliegen, wir können eigentlich mit Sachen machen. Da müsste man sich fragen, wie kommt das eigentlich?
Wie fühlt das sich so echt an? Das gibt's doch gar nicht, oder?
Und dann stehst du morgens auf und warst du noch in der Luft geschwommen oder hast irgendwie ganz krasse Sachen und hast dein Gesicht 50 Mal verändert oder siehst deine Mutter plötzlich mit einem ganz anderen Gesicht. Das heißt, du veränderst auch bezüglich deiner Erfahrungen, die an Gefühle gebunden sind. Deine Sinne spielen eine große Rolle für dein Gedächtnis. Also ohne sinnliche Wahrnehmung können wir uns nichts merken. Menschen, die nicht mehr sinnlich wahrnehmen, speichern kaum noch was ab. Deshalb sind die meisten Blockbuster natürlich so gefühlliche Filme, die dann ihre besten Szenen mit so Musik untermalen.
Also ist doch ein neurochemischer Prozess.
Natürlich.
Ich frage mich, warum kann ich mir bestimmte Sachen nicht merken und warum merke ich mir diese Sachen? Es haut einfach nicht hin.
Nee, du merkst dir Sachen, die dir, und das ist ja auch das Gefährliche bei Traumata, wenn du beispielsweise, sagen wir, an Sachen hängst, die dich nicht loslassen und die immer zu was bestimmen, die dich zurückhalten. Das ist ja da, wo man auch sagt, du musst vergessen lernen. Du musst die überschreiben lernen. Also da habe ich meine Opa drüber geschrieben, Neuromoon, eine App, die deine Erinnerungen überschreiben kann, die in Freiburg aufgeführt wurde vor ein paar Jahren. Das ist ganz genau diese Geschichte. Du kannst deinem Gehirn eigentlich die Möglichkeit geben, komplett dich in die Zukunft zu richten, um dann weiterzukommen, weil dafür bist du eigentlich gemacht. Aber natürlich ist es schön, sich auch mal an Sachen zu erinnern. Und jetzt haben wir natürlich Medien, durch die Schrift und durch alles, was aus der Schrift geboren wurde, haben wir die Möglichkeit, auch mal Dinge nachzulesen. Das heißt, unser Raum-Zeitgefühl hat sich enorm vergrößert. Wir haben ja jetzt Panoramen, die meisten von uns. Wir sind ja jetzt nicht nur diese Tagesspanne, Wochenspanne oder die Zyklusspanne, die wir mal hatten, als wir noch durch die Wälder gezogen sind, sondern jetzt haben wir das Gefühl, dass vor und nach unserem Leben irgendwas ist. Wir haben auch ein religiöses Weltbild. Wir haben das Gefühl, dass es nach unserem Leben noch etwas gibt. Nicht alle, aber einige. Es gibt Physiker, die glauben das auch. Also wir haben ein Gehirn, das eigentlich unseren Körper in der Nacht verhöhnt, wenn nämlich unsere Sinne schlafen, wenn unsere Vernunft schläft. Unsere Vernunft ist mit unseren Sinnen verbunden. Das heißt, sie zwingt mich zum Beispiel, dir Sätze zu sagen, die in Logik eingebunden sind. Das heißt, ich kann nicht solche Sätze sagen, wie bei Harry Potter Predict, Harry riss sich die Augen aus dem Gesicht und warf sie in den Wolf. Das ist völlig absurd, so ein Satz. Und es zwingt mich eigentlich, eine logische Erzählung zu schreiben, schreiben, wo ich Beziehungsgefüge oder Größenverhältnisse berücksichtige. Das müsste ich gar nicht, wenn ich ein rein quantenmechanisches Gehirn habe. Wenn ich im Weltall leben würde und als Wolke durch die Gegend schweben würde, bräuchte ich das überhaupt nicht. Aber wir sind nun mal der Gravitation unterworfen. Die Gravitation misst bei uns auch Größenverhältnisse. Sie sagt, wenn einer riesig ist, dann sagen wir das so, weil wir sagen, wir können nicht größer als x werden, also ist das ein Riese, weil er ist eigentlich überproportional groß oder er ist überproportional klein.
Außer im Traum.
Traum.
Wieso geht es im Traum? Also wenn da ist doch dann, da könnte man doch auch sagen, ja, das sind doch unsere Erfahrungen, die Begrenzung, aber im Traum können wir alles simulieren. Wir sind im Traum die riesigste Simulationsmaschine, die man sich vorstellen kann.
Es ist ja nicht nur Simulation. Du hast ja einen Quantencomputer, der dir die ganzen Möglichkeiten vorrechnet. Das heißt, du hast dort Möglichkeiten, zeigt dir deine Möglichkeiten, die auch mit deinem Leben am Tag verbunden sind, wo du vielleicht auch emotional stark reagiert hast. Das ist ja auch mal ein Resonanzboden. Also diese Träume sind ja auch Resonanzräume, aber die funktionieren anders, weil sie nicht rein der Biologie und so weiter sind sie auch unterworfen, weil sie in unserem Kopf stattfinden, in dem Fall, oder in unserem Körper stattfinden. Es ist ja nicht nur das Gehirn, das bildet es ja nur ab. Ja,
Alice.
Da spielen auch biochemische und andere Prozesse eine Rolle, nämlich auch hormonelle Prozesse, die auch im Schlaf funktionieren. Aber trotzdem hast du dort mehr Freiheiten, weil dein Körper eben, sagen wir mal, nicht so sehr die physikalischen Grundlagen und diese Gravitationsverhältnisse, sondern sich verhält, als wäre es im Raum, als wäre im Weltall. Und das ist so ein bisschen, was natürlich auch total interessant ist für Quantenphysiker. Es gibt welche, die erforschen das gerade, wie stark unser Denken eigentlich quantenphysikalisch abbildbar ist. Und da muss die Mathematik unheimlich ächzen, weil wir da nochmal völlig neue mathematische Funktionen brauchen und Formeln, weil wir da jetzt gerade erst anfangen. Und das machen wir natürlich auch, weil wir jetzt KI haben, weil wir jetzt KI, sage ich mal, diese neue Resonanz, neuronale Resonanzboden. Ich finde neuronales Resonanzfeld finde ich sehr, sehr schön.
Neuronales Resonanzfeld, ist doch schön.
Aber das halte ich für eine, weil wir sind natürlich.
Abkürzung heißt dann wir müssen irgendwas, was
NRV.
NRV, irgendwie neuronal, ja, wir müssen das erfinden, oder?
Ja, das wäre auch im Englischen. NRV, NRF, das wäre Neural Resonance Field oder something.
Dann legen wir das jetzt mal so fest und machen das so.
Genau, okay. Das können wir gleich hier dem tollen Spezialisten nochmal sagen. Genau, der sagen wir das nochmal, wie toll das ist. Weil das echt wirklich etwas ist, wir brauchen andere Begriffe, denn Sprache leitet uns. Und unser Denken und Sprache ist auch Voraussetzung dafür, dass wir uns nicht jetzt vertun in der KI und uns kaputt machen mit dieser Technologie, sondern dass wir verstehen, das Richtige tun. Das heißt, wir müssen verstehen, wie hilft es uns zum Beispiel sozial? Wie kann es unsere Gesellschaften helfen, uns näher zusammenzubringen oder nicht nur immer näher, sondern auch uns mehr verstehen zu lassen? Unsere Konflikte vielleicht besser, dass wir die besser verstehen, dass wir alle auch mehr Informationen kriegen. Ich finde es richtig, dass wir, sagen wir, Datenbanken haben, an die wir schneller rankommen. Das finde ich total richtig, weil das ist im Prinzip, was diese Resonanzböden machen. Sie rücken unsere Bibliotheken, das ist wie sprechende Bibliotheken, näher an uns ran. Wir müssen jetzt nicht unbedingt, wir können das natürlich noch, weil Bibliotheken sind was Fantastisches.
Ja, aber das ist ja eine Bibliothek, wenn ich Notebook LM aufmache und sage, ich baller da die Quellen rein, ich will das haben. Ich spare mir so viel Recherche und habe trotzdem einen Kontext, ist schon krass. Bevor wir zu der Nothing Box kommt und zu den gesellschaftlichen Verhältnissen, die was mit Macht, die was mit Wirtschaft zu tun haben und so weiter. Nochmal zum Konzept intergenerationale Weitergabe. Wir fangen ja, wenn wir geboren werden, offensichtlich nicht bei Null an.
Nee.
Wir haben ja von Traumata bis Erfahrungen, und ich habe manchmal auch das Gefühl, sprachlich ist, aber ich merke das jetzt Kindern, Enkel, was da ist. Wo ich sage, wo kommt das her? Das können die doch gar nicht gelesen haben. Was hältst du vom Konzept intergenerationale Weitergabe? Kann das durch DNA, durch Vererbung, Erfahrung und Wissen weitergegeben werden?
Es gibt Forschungen dazu. Ich hatte im Zuge von Erdling, das war das Buch davor, das letzte Buch eigentlich, was erschienen ist, Gummi ist ja noch nicht erschienen, da hatte ich mir ein Buch geholt von Nele Rillo, das sollte sich jeder mal durchlesen, das heißt Nationalsozialistische Täter. Und da gab es in den 80er Jahren eine Forschung, da waren Franzosen und Deutsche beteiligt. Und als das Ergebnis klar war, was diese groß und breit angelegte Forschung, in europäische Forschung auch, die eben geleitet wurde von den Franzosen und Deutschen, was da rauskam, hat damals, heute würden sie es wahrscheinlich nicht machen und würden es einsehen, dass das wichtig ist, haben sie die deutsche Partition rausgenommen, weil natürlich ist es klar, weil das war eine westdeutsche, damals noch eine BRD-Forschung, denn diese ganze Entnazifizierungssachen, die da gemacht haben, könnten sie ja dann eigentlich in den Mülleimer schmeißen. Denn eigentlich sowas sowas Ähnliches gibt es nicht. Ich hatte eine, die damals beteiligt war, wegen meines ersten Buches, nämlich Aus dem Sinn, habe ich in einer LVA in Berlin gelesen. Und die eine, die da beteiligt war, mit der habe ich damals, die saß da, die war in, wurde rausgezogen aus dem Projekt. Und das war eine der Projektleiterinnen von der deutschen Fraktion, die dann abgeschoben wurde in der JVA als Psychologin. Und ich hatte damals mein Buch gelesen, Aus dem Sinn, wo ich eben mich auch als dritte Generation oder so ähnlich, so Vertriebene bezeichnet habe. Und da musste sie plötzlich lachen als Einzige. Das war, es war gar nicht witzig, die Stelle, aber sie musste plötzlich lachen, weil ich hatte auch ganz viele so Insassen da und nur zwei Frauen. Das waren beides, die eine Psychologin, die andere war von Moabit, die Kulturbeauftragte, damit die Leute auch ein bisschen Kultur kriegen dort. Und es war eine extrem spannende Veranstaltung. Die kam dann zu mir und gesagt, ich muss dir sagen, ich selber komme aus einer sudetendeutschen Familie. Mein Vater war im GAU Leiter. Er war maßgeblich auch mit Konzentrationslagersachen. Der hat Leute da abtransportiert, die Juden da eingesammelt und nach Dachau und sonst wohin geschickt. Und er hat das nie bereut. Und die sind direkt nach dem Krieg sind sie direkt nach Südamerika gegangen. Die kamen ja auch schon so ein bisschen alteuropäisch vor mit Zobel. Weste, wo ich mir denke, wer sitzt hier in Europa mit einer Zobelweste rum? Da muss man schon schräg drauf sein. Dann kam sie aber zu mir, eine total tolle Frau, Psychologin, hat ihr gesagt, ich würde dir mal empfehlen, eine Studie, die jetzt demnächst veröffentlicht wird, meine Kollegin Nele Relo. Und das habe ich mir gemerkt. Mhm. Ich habe mir das aufgeschrieben, damals ein Zettel, der ganz vergilbt an meiner Pinnwand hing und habe mir das Buch dann endlich mal gekauft als E-Book und habe das gelesen. Und da kann man wirklich viel erfahren. Ist ja nicht die einzige Studie, aber die sich spezialisiert über nationalsozialistische Täter.
Also ja, intergenerationale ja. Weiter. Wir haben Traumata.
Das sind teilweise 10 Generationen wird das weiter vererbt. Also das sind wirklich
In uns stecken Kolonialisten, in uns stecken Mütter, Väter,
in uns alles. Steckt der Spartakusaufstand. Ist ein bisschen übertrieben jetzt dargestellt.
Aber das mal bildlich.
Aber im Endeffekt, das Ding ist, man kann auch so tolle Genetiker, mit dem ich auch mal ein Gespräch über was anderes hatte, da ging es um Leben ist keine Art, mit einem Tier umzugehen. Das war Hans Lehrach, der ist, glaube ich, jetzt emeritiert vom Max-Planck-Institut hier in Berlin damals. Kann man auch mal mit ihm ein tolles Gespräch führen. Der hatte damals mir gesagt, also im Grunde genommen hat es auch mal im Interview in der Zeitung mal ganz deutlich gesagt, sowas wie ein Mördergen gibt es natürlich nicht, weil es gibt Muster, die sagen wir manchmal auf bestimmte Bedingungen hinweisen. Aber man kann sagen, weil das ist natürlich so, die Epigenetik spielt eine große Rolle. Epigenetik ist das, was die Umgebung dann sozusagen schreibt und was sie in dir auslöst. Es ist wie, du hast 20-25% Voraussetzungen, unter denen du vielleicht leidest oder nicht. Manchmal ist es auch ein Vorteil. Und der Rest triggert sozusagen die Umgebung, triggert aus dir das heraus, was du dann wirst, je nachdem, in welcher Umgebung du dich befindest. Und
aber vieles angelegt.
Ja, vieles ist angelegt, aber man kann aus dir nichts raus triggern, in der Regel, was nicht da ist. Aber wenn was da ist, dann ist es natürlich gefährlich. Und er hat gesagt, das Morden wird dann erst aufhören, wenn der Grund zum Morden in der Umgebung verschwunden ist. Dann werden auch dann im Laufe der Generation diese Muster verschwinden. Und das ist eben, wir dürfen nicht vergessen, dass auch unsere Intelligenz, unser Leben, unsere Geschichten sind immer eingebettet in Kontext. Wir dürfen das nicht rausziehen aus Kontexten und wir müssen verstehen, dass wir unsere Kontexte auch verändern müssen, wenn wir uns verändern wollen.
Also die biochemische Suppe ist ein Ding. Wir haben den Schleier, wir haben
jetzt quantenmechanische biochemische Suppe.
Wir haben noch 10 Minuten und jetzt möchte ich nochmal über Nothing Box. Also kurz, das ist ein Hörspiel. Ich habe lange nicht mehr ein Hörspiel angehalten, mit Zitate rausgeschrieben. Allegorie des Kapitalismus, also eine kleine Blechbüchse und wenn man die schüttelt, dann ist da was drin. Ja. Also es ist so die Schrödingers Katze, also es ist drin. Und du hast da Sachen gebracht, wo ich dachte, meine Güte, die hat ja ihren Marx gelesen, die kennt sich ja mit Wirtschaft aus. Ja? Das ist doch die verschissene Dialektik in der sich selbst zerstörenden Mehrheitsgesellschaft.
Ja.
Hast du gesagt?
Ja. Das Ding ist, ich habe ja in den USA sozusagen dann das endgültige Storyboard damals geschrieben. Ich hatte da eine Woche zwischen zwei Archiven Zeit, weil ich ja für Gummi recherchiert hatte. Und dann habe ich da eine Storyboard nochmal neu geschrieben, weil das klar wurde, dass ich dann, wenn ich zurückkomme, bald das Skript schreibe, Hörspielskript. Und ich habe dann so ein tolles Buch gelesen, Money for Beginners. Die Amerikaner sind ja da ganz offen und straight und das kann ich jedem wirklich empfehlen, weil das auch nochmal, was ist Staat, was ist Geld, und das ist eigentlich so ein bisschen ein witziges Modell, weil die Amerikaner sich ja immer schwer tun mit Staat, vor allem die Republikaner. Ja. Wir sehen ja jetzt, in welcher Situation die Amerikaner sich gerade befinden. Und da habe ich dieses Buch und das hat mir nochmal die Augen geöffnet, weil ich habe natürlich selber viel vorher auch schon recherchiert, aber da habe ich nochmal so einen letzten Kick gekriegt und habe diese ganze Geldgeschichte, weil da geht es ja um eine Revolte, die zwar dann am Ende irgendwo schief geht, aber dadurch, dass sie scheitert, ist sie so für mich, finde ich.
Der Kapitalist, das ist, war für mich das ein Hörspiel in das Che Guevara-T-Shirt. Also selbst die Revolution wird eingeschweißt und wird verkauft wieder. Also alles wird, auch das Hörspiel, das Kapitalismus, die Kapitalismuskritik wird wieder zur Ware.
Ja.
Alles wird zur Ware. Wir brauchen den Mehrwert, also wir sind in diesem kapitalistischen System gefangen, wo wir allem einen Wert geben. So, und dann kommt noch das Geldsystem dazu und da wir alles ins Verhältnis setzen, was ist was wert?
Ja.
Und das wird ja auch intergenerational weitergegeben. Der Kapitalismus ist relativ jung, aber dennoch haben wir es dermaßen verändert, ich könnte es uns gar nicht anders vorstellen.
Wir können uns doch nicht mal vorstellen, der Sozialismus und auch der Kommunismus könnte ohne Kapitalismus überhaupt nicht existieren. Ja. Das ist ja so verrückt. In der Nothing Box ist es sozusagen, dass ich habe diese kleine Box selber mal gehabt. Das ist so eine kleine Blechbüchse, die habe ich mir damals gekauft, der das erfunden hat. Das ist in Las Vegas so ein Typ, der hat es ein Magier. Das ist genauso wie die Lennon Box, die hat es ja auch gegeben. Die habe ich mir sogar, ein Künstler baut die nach in L.A., die habe ich mir da sogar gekauft. Von ihm abgekauft, so ein Modell. Und ich habe aber diese, die spielt da nur am Rande eine Rolle, weil die zeigt, wie die Zeit abgelaufen ist, dieser Nothing Box, aber dass die neue Nothing Box aus den 2000er Nullerjahren, dass die jetzt immer noch aufgeladen ist und nämlich gerade in der digitalen Zeit, weil sie ist so eine lächerliche, unschöne analoge Box, macht man klimpert irgendwas Geld, da macht man auf, ist aber nichts drin. Und das ist so eine Art ein Manipulationstool, das ein Magier einsetzen kann in Las Vegas. Das ist so eine kleiner Trick. Es ist lächerlich.
Aber es ist eine wunderbare Allegorie, weil wir natürlich, wir geben nichts im Wert. Das ist ja da, wie Spekulation funktioniert, wie Schulden funktionieren,
es,
wie alles.
Es ist Geld, der ganze Geldmarkt beruht eigentlich und im Ende beruht nur auf Minus. Es geht nur darum, ob du das Minus kannst. Es geht um das Vermögen, ob du in der Lage bist, mit dem Minus etwas zu machen, dass das Minus sozusagen, es geht eigentlich, es ist vollkommen absurd, aber Geld ist ja nur in deinem Kopf und so ist es mit der kleinen Box auch. Es ist nur, du musst dran glauben. Und ich habe das mal durchgespielt, dass ich sage, ja, aber was, wenn mir jeder so eine kleine Box hat und das wie eine Bank funktioniert und wir können jetzt sozusagen unsere Projekte und es geht eigentlich darum, auch ein bisschen ist es so ein Versuch zu sagen, hey, scheitern nicht unsere Gesellschaften, Wirtschaften auch daran, dass wir zu wenig Kohle der Einzelne kriegt und seine Idee mal nicht umsetzt und auch mal scheitern kann.
Absolut.
Wir kommen immer nicht ran an dieses und können keine Minus machen. Alle können das, nur wir nicht. Und ich denke mir, die ganze Gesellschaft wird sich verändern. Und ich könnte natürlich sagen, mit diesem neuen Resonanzboden haben wir vielleicht mehr Möglichkeiten für den Einzelnen als Solopreneure, unsere Vermögen, die wir im Kopf und in unserem Körper haben, vielleicht mehr auszuprägen.
Ja. Ich habe an Blockchain gedacht, also dass das das Geldschöpfungsmonopol der Banken zerschlagen wird. Blockchain ist ja so eine
Technologie. Es ist so nebeneinander. Die Banken, die verstehen schon, das ist, wir werden nie so ein radikale, ich finde es auch nicht gut, dass wir immer gleich das alles zerschlagen wollen. Ich finde es gut, wenn man denkt, wie man gemeinsam, wir haben Strukturen aufgebaut, die sind jetzt nicht alle ganz schlecht, aber wir zwingen ja dann die Banken auch ein bisschen zum Veränderung, weil jetzt plötzlich kommt ein neuer Player, jetzt kommen noch neue Player und das ist wichtig, dass wir uns ein bisschen pushen und verstehen, dass es uns nichts bringt, wenn wir wieder quasi feudale Verhältnisse aufbauen, wie mit diesen paar Tech-Firmen, wovon wir alle abhängig sind, sondern dass wir mal verstehen sollen, was wir für Potenzial verschenken, weil wir so viele Leute unterbuttern und ihnen nicht mal die Möglichkeit geben, ihr Potenzial, auch dass die ganze Bildungssystem muss sich verändern. Das geht ja so nicht weiter, weil wir die Leute sollen wissen, wer sie sind.
Aber letztlich Ethik, es geht doch um Gemeinschaft, wir sind dann wieder bei der Schotte zu verstehen, dass wir kollegiale Wesen sind, dass wir nur gemeinsam miteinander es schaffen können. Und diese komische, perverse Freiheitsgedanke, Freiheit ist, wenn ich von allen unabhängig bin, nee, sondern Freiheit ist Verantwortung, Freiheit ist, dass ich für Menschen da bin und als solidarisches Wesen irgendwie wie lebe, was selbstverständlich scheint, aber in den Werten dieser Gesellschaft irgendwie pervertiert wurde. Hast du auch den Eindruck?
Ich habe vor allem das Gefühl, dass ständig auch an diesem Individuum-Begriff rumgemeckert wird. Ich finde, was so ist wie mit Intelligenz, dass wir mal sagen, ökologische Intelligenz vielleicht. Es wird uns mehr helfen, ökologisch zu sagen, weil wir sind ja Teil dieser Ökologie und wir haben eine ökologische Intelligenz. Und das ist ein Riesenvorteil gegenüber des Resonanzbodens. Und der Resonanzboden könnte davon profitieren. Aber das Gleiche ist mit dem Begriff Individuum. Es ist ein fantastisches Wort, weil da steckt das Teilbare und das Unteilbare drin. Das ist genau diese Friction, das ist dieser Spannungsbogen, in dem sich nämlich, das ist eine Dialektik, in dem sich ein Mensch befindet. Du kannst ja nur, sagen wir mal, verstehen, dass du auch ein Einzelwesen bist und verpflichtet bist, mit deinem eigenen Gehirn, das du geschenkt bekommen hast, und deinem eigenen Körper etwas zu leisten. Aber du stehst immer in Verbindung zu einer Gesellschaft, dem du auch verpflichtet bist. Das heißt, uns unsere Intelligenz ist verpflichtet, einer Gesellschaft, einer Geschichte, Zeit und Raum, einem Körper mit allen Prozessen, eines Riesenweltalls, wenn man mal so will, das haben wir alles noch nicht im Einzelnen verforscht, wir sagen immer noch, alles ist mit allem verbunden. Wir sind auf der atomaren Ebene, sind wir mit allem verbunden, wir sind mit jedem Planeten verbunden. Also wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, wir können eigentlich uns nur im großen Zusammenhang sehen und alles, was wir tun, muss in diesen Zusammenhang eingebettet werden. Ansonsten machen wir uns kaputt.
Wunderbares Schlusswort.
Ja, ja. Finde ich auch. Und jetzt, das war wie eine Sonntagspredigt jetzt gerade.
Ja, aber trotzdem, lass uns enden mit dieser, dass wir in dieser neuronalen Suppe schwimmen, dass wir träumen können, dass wir alleine und einsam sind. Ja, aber dennoch miteinander. Also diese Ambivalenz auszuhalten, ist die Herausforderung. Ja,
ich glaube, dass das Singuläre und das Pluralistische ist das, worin wir uns immer gleichzeitig befinden. Und das dürfen wir nicht zugunsten einer, das ist immer das, weil man will immer nur noch Dividuum sein. Das ist nicht richtig. Mitläufer und Egozentriker, das sind die beiden schlimmsten, sagen wir, Ausprägungen unserer Persönlichkeiten, die unsere Gesellschaft nur kaputt machen.
Letzte Frage, gibt es Liebe? Weil ich laufe durch Hamburg und sehe ein großes Graffiti. Love is a neurochemical Conjob. Also Liebe gibt es nicht. Es wird simuliert, damit wir unsere Kinder und unsere Horde schützen. Deswegen lieben wir, weil wir und um dann die anderen zu töten. Was ist, also Eva Illouis sagt, also Liebe endet. Gibt es Liebe?
Also ich würde sagen, Liebe ist ja auch nochmal so ein bisschen wie KI, kommerzieller Begriff. Liebe wurde durch die Romantik natürlich dann auch nochmal schön vermarktet. Es ist für mich auch okay, wenn man damit irgendwie auch Leute glücklich machen kann. Ich glaube nicht, dass man an einem Valentine's Day einmal eine große Chose macht und sich die restliche Zeit des Jahres nicht beachtet oder sich furchtbar behandelt.
Also verliebt sein, Liebe.
Ja, es ist ein Unterschied.
Liebe,
ich glaube,
Liebe zu einem Partner.
Von Bindungen sprechen. Bindung? Weil Bindung ist eigentlich das, sagen wir, stetige Bindungen, die immer genährt werden müssen, wo wir sagen, Freundschaften. Wir können ja auch alles Mögliche lieben. Ich kann ein Haustier lieben, ich kann einen Baum lieben, ich kann alle Geschlechter lieben. Liebe ist universell. Das hat nichts mit diesem typischen Geschlechtermodell. Das kann man machen, wenn man will, aber ich sehe das nicht als Voraussetzung, sondern ich glaube, das ist eine grundsätzliche Möglichkeit, die alle Menschen haben, ist, sich zur Gesellschaft positiv hinzuwenden und natürlich dann verschiedene Bindungen einzugehen. Und diese Bindungen sind so wichtig, weil unsere Netzwerke sind die uns nähren. Ohne die ist auch unsere Intelligenz verloren.
Also ist romantische Liebe auch so ein bisschen kapitalistisch?
Ja, aber ich will nicht immer alle. Ich finde ein bisschen Kapitalismus auch nicht schlecht. Man muss jetzt nicht gleich die Kommunismus-Schiene, weil wir haben das auch schon gehabt. Wir müssen nicht immer ins Extreme fallen. Ich glaube eher an so einen Teppich, dass in verschiedenen Registern bestimmte Prinzipien funktionieren. Und ein bisschen Kapitalismus in der Liebe ist auch nicht schlecht, aber wenn man sich nur alleine von diesem kapitalistischen Liebeskonzept treiben lässt, dann finde ich das ein bisschen armselig. Das ist nicht nur Liebe. Liebe hat einfach auch mal was mit Verantwortung zu tun, mit Bindung, mit etwas, was einem glücklich macht.
Emma Braslavsky, du musst wiederkommen, bitte. Komm wieder. Wir haben gerade mal angefangen. Es war wunderbar mit dir.
Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.